Bevor es gleich mit dem Podcast losgeht, kurz mal nachgefragt. Zahlt ihr eigentlich Gebühren für euer Girokonto? Ich finde ja, auf Kontoführungsgebühren kann man gut verzichten. Deshalb wird dieser Podcast auch von der Sparda Bank Hamburg präsentiert. Dort gibt's nämlich das kostenlose Gehaltskonto für 0 Euro. Mein Tipp? Jetzt mit nur wenigen Klicks online oder in der Filiale zur Sparda Bank Hamburg wechseln und Gebühren sparen. Und nun geht's los mit dem Podcast. Präsentiert von der Sparda Bank Hamburg.
HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
3 Tore, 3 Punkte und mal wieder Tabellenplatz 3. So lässt sich das Wochenende des HSV zusammenfassen und darüber wollen wir sprechen in einer neuen Folge von HSV, wir müssen reden. Wir, das sind heute meine Wenigkeit, Henrik Jacobs und mein Kollege, wie fast immer, Stefan Walter. Frisch zurück vom ersten HSV-Training der Woche. Moin Stefan.
Moin Henrik.
Und direkt mit neuen Erkenntnissen vom Training oder wie sieht's aus?
Ja, wir konnten noch mit Steffen Baumgart nach dem Training sprechen und der hat direkt mal Luka Perrin eine Einsatzgarantie ausgesprochen für das Wochenende gegen Elversberg. Ist jetzt natürlich wenig überraschend, da Kapitän Sebastian Schonlau rot gesperrt fehlt und Dennis Hatzikadunic weiterhin verletzt fehlen wird. Aber trotzdem ist das schon mal ein Fingerzeig. Jetzt hat Luka Perrin die Möglichkeit, sich mal zu beweisen hier in Hamburg.
Luka Perrin, ich bin begeistert, wie du diesen Namen aussprichst. Also ohne S vorne und auch nicht Perrin, wie ihn viele oft bei PKs ansprechen.
Also Perrin auf jeden Fall nicht und ich habe mir ein bisschen Nachhilfe geben lassen von einer Schülerpraktikantin, die in Frankreich lebt. Wenn die nicht weiß, wie er ausgesprochen wird, wer okay, dann? Okay,
also Luka Perrin am Wochenende dann in Elversberg mit seinem Startelfdebüt, das können wir jetzt schon verraten. Ja, wir wollen über viele aktuelle Themen sprechen, natürlich über das kommende Spiel auch in Elversberg. Dazu haben wir auch im Laufe des Podcasts noch einen Gast, den wir zuschalten. Aber ja, lass uns doch zunächst nochmal kurz über das Spiel gegen Magdeburg sprechen. 3:1 Sieg, richtig starke erste Halbzeit, dann nach der roten Karte richtig stark verteidigt. Am Ende ja, ein verdienter 3:1 Sieg auf jeden Fall. War das für dich, was würdest du sagen, so das beste HSV-Spiel der bisherigen Saison?
Ja, kann man glaube ich sagen, vor allem weil der Gegner ja stark ist und auch in der Vergangenheit dem HSV schon das Leben sehr schwer gemacht hat. Aber es war durchweg eine souveräne Vorstellung, offensiv natürlich top und nach der roten Karte war es natürlich ein anderes Spiel. Und trotzdem muss man sagen, dass der HSV es geschafft hat, genau die Qualitäten ins Spiel zu bringen, auf die es in der jeweiligen Spielphase ankam. Also ich fand zum Beispiel bemerkenswert, dass Magdeburg bis auf den Elfmeter und natürlich die eine Torchance dann kurz vor Schluss, als die Brust nochmal von Heuer Fernandes geprüft wurde, aber darüber hinaus hatte Magdeburg eigentlich gar keine hochkarätige Torchance und das war schon wirklich sehr souverän wegverteidigt und genau darauf kam es an. Es kam nicht mehr darauf an, sich noch Torchancen zu erspielen.
Ja, also deiner Meinung nach das beste HSV-Spiel der Saison. Ich war ja 2 Wochen vorher in Düsseldorf. Das war schon auch ziemlich gut. Vor allem der Gegner vielleicht sogar noch einen Tick stärker. Aktuell ja auch immer noch Tabellenführer Fortuna Düsseldorf. Ja, jetzt 3:1 gegen Magdeburg. Natürlich dann aufgrund dieser ersten Halbzeit wahrscheinlich von vielen Fans auch euphorisch gefeiert. Ja, da hat der HSV wirklich wahrscheinlich die beste Halbzeit gespielt. Das kann man mit Sicherheit sagen, wenn vielleicht sogar im Gesamteindruck dann das Spiel in Düsseldorf noch ein bisschen stärker war, weil dann 2. Halbzeit im Heimspiel gegen Magdeburg dann natürlich, muss man auch sagen, nach vorne nicht mehr so viel ging, nach der roten Karte dann insbesondere gegen Sebastian Schonlau, da können wir auch nochmal drüber sprechen. Vor dem Spiel war ja so das große Thema, wie kann der HSV Robert Glatzel ersetzen, also das war jetzt das erste Spiel nach seiner schweren Verletzung, Sehnenabriss im Hüftbeuger, so ist es richtig, also mehrere Monate Pause für Robert Glatzel, das war natürlich für viele ein Schock und ja, viele haben sich gefragt, wie wird der HSV ihn ersetzen. Es war dann auch relativ schnell klar, dass es Rensford, Königsdörfer und Davy Selke zusammen tun werden und das hat auch richtig gut geklappt, beide haben getroffen. Ja, insbesondere Rensford, Königsdörfer, aktuell kann man sagen in der Form seines Lebens, oder? 5. Saisontor, 3. Kopfballtor, also das war fast schon so im Stile von Robert Glatzel, oder?
Oder Uwe Seeler, da kann man natürlich jetzt viele Vergleiche ziehen. Tatsächlich finde ich seine Form bemerkenswert und vor allem auch sein Kopfballspiel. Du hattest ja auch die Möglichkeit, dich vorher mit ihm zu unterhalten. Da hat er ja ein bisschen darüber gesprochen, warum er gerade nach Kopfbällen so stark ist und das ist ja genau die Spielweise, auf die Steffen Baumgart auch nach dem Ausfall von Robert Glatzel setzt. Flanke von außen, Kopfball im Zentrum. Und ich finde auch, dass die gesamte Bewegung, also der Ablauf von Königsdörfer im Kopfballspiel auch besser ist als der von Davy Selke. Vielleicht mache ich mir da jetzt gerade keine Freunde. Aber okay. Ich finde wirklich, dass Königsdörfer sehr viel mitbringt. Selke hat natürlich den Vorteil, größer zu sein und deswegen automatisch sich besser durchsetzen zu können. Aber ich finde, wie er zum Ball geht und wie er den dann auch verarbeitet und jetzt auch ein perfekter Kopfball, den kann man gar nicht besser setzen, noch halb im Rückwärtsfallen, war schon gut, oder?
Absolut, also das hat man jetzt von Königsdörfer schon ein paar Mal gesehen diese Saison. Vorher halt in den 2 Jahren vorher quasi gar nicht, weil er aber auch selten da stand, wo er jetzt steht, weil er meistens dann über die Flügel kam. Und ich finde auch, dass er jetzt genau die Position gefunden hat, zu der er passt. Also so als Doppelspitze, wo er dann auch mal einen tiefen Laufweg hat, trotzdem auch so mal sich fallen lassen kann und trotzdem auch in der Box ist. Also eigentlich so die Idealposition, finde ich, für ihn, wenn er auch noch so einen zweiten wuchtigen Stürmer dann neben sich hat. In Dresden hat er, glaube ich, das auch schon mal so gespielt. Sagt er auch selbst, dass er sich da am wohlsten fühlt. Genau, und diese Kopfballstärke, ja, er sagt selbst, hochspringen konnte er schon immer. Und natürlich, je älter du wirst, desto besser wird natürlich auch so dein Timing als Kopfballspieler. Da hat Davy Selke vielleicht da noch mit seiner Erfahrung ein paar Vorteile, der dann vielleicht nochmal weiß, wann er wo hinlaufen muss, wie er am besten steht. Das hat er vielleicht dann noch Königsdörfer voraus. Aber ja, ich finde auch, das macht auf jeden Fall Hoffnung für den HSV, dass Robert Glatzel auch dann der Ausfall langfristig kompensiert werden kann. Und insbesondere auf Davy Selke, da waren natürlich auch viele HSV-Fans skeptisch vor der Saison, als dann der Transfer vollzogen wurde. Was man auch mit ihm will, so als zweiter Stürmer, man hat auch Glatzel, auch so, er ist als Typ jetzt auch nie sonderlich beliebt gewesen, außer vielleicht bei dir, bei deinen Herthaner-Freunden aus Berlin. Das hast du ja schon mal gesagt, so, da war er tatsächlich auch Publikumsliebling, was er aber bei vielen anderen nicht ist. Und jetzt, ja, auch so mit diesen Szenen, mit dem Balljungen oder wie er dann das Trikot von Glatzel hochhält, merkt man schon, was er auch für ein Charakter ist, ne? Ich glaube, das wussten viele HSV-Fans vorher nicht und merken das jetzt.
Ja, definitiv. Ich glaube, er ist auch in Hamburg auf bestem Wege zum Publikumsliebling, bekommt natürlich durch Glatzels Ausfall jetzt auch die Chance, der vorderste Zielspieler zu sein. An der Stelle, ich glaube, so viel Werbung darf man machen, können wir auch mal den Podcast vom HSV mit Davy Selke empfehlen, in dem er sich wirklich ja sehr gut präsentiert, sehr charakterstark und wirklich auch als Teamplayer gibt interessante Details aus seiner Laufbahn preis. Also hört da gerne mal rein. Ja, ich denke, Selke kann natürlich Glatzel auf jeden Fall ersetzen. Er wird vielleicht nicht auf die Quote von Bobby Glatzel der vergangenen Jahre kommen, aber gerade in Kombination mit Königsdörfer, das ist auf jeden Fall möglich. Und ich denke, weil du es angesprochen hast, gerade die Kritiker des Transfers im Sommer, ich glaube, davon wird man jetzt spätestens nach dem Ausfall von Robert Glatzel nicht mehr so viel hören.
Absolut. Und ja, ich glaube, vor dem Spiel waren ja noch viele Fans, die dann nach Choupo-Moting geschrien haben oder nach ja sonstigen Stürmern. Anthony Modest, ich glaube, im Armblatt habe ich sogar was gelesen von Balotelli. Warst du das?
Ich habe mir zumindest mal angeguckt, wer gerade ablösefrei auf dem Transfermarkt ist. Wenn man das jetzt so verkürzt darstellt wie du, sehe ich natürlich aus wie ein ahnungsloser Sportreporter. Vielen Dank.
Was dafür. Du natürlich nicht bist. Ja, Balotelli wäre natürlich eine schöne, interessante Geschichte geworden. Choupo-Moting mit Sicherheit auch. Aber ich glaube, da hat der HSV jetzt auch die richtige Entscheidung getroffen, da jetzt nicht panisch nach einem neuen Stürmer zu suchen. Weil genau das, auf solche Situationen hat man sich natürlich mit dieser Kaderplanung vorbereitet. Und wenn man dann Stürmer wie Davy Selke und Ransford Königsdörfer noch in der Hinterhand hat, dann kann man diesen Ausfall mit Sicherheit kompensieren. Andererseits darf natürlich jetzt auch bis zum Winter nicht mehr so viel passieren. Also es kommen jetzt noch einige Spiele. Der Winter kann hart sein. Da kommt vielleicht mal die ein oder andere Muskelverletzung. Also muss man dann vielleicht auch im Winter in der Pause nochmal neu bewerten, ob man da vielleicht doch nochmal was macht, oder? Was denkst du?
Ja, auf jeden Fall. Man hält sich zumindest diese Option intern aktuell auch offen. Das finde ich auch genau der richtige Weg. Entscheidend ist ja auch, dass man aktuell nicht nachlegen kann. Das war jetzt gegen Magdeburg noch nicht das Thema. Das wird aber auch wieder Thema werden, wenn der HSV eben nicht führt und es so auf die 60., 70. Minute zugeht und man dann schon ja noch nach Optionen ringt, wie zum Beispiel Emanuel Ferrei als hängende Spitze. Viel mehr Optionen gibt es dann da gar nicht mehr da vorne, weil die Youngster noch nicht so weit sind. Also Omar Siller oder Otto Stange, um dann wirklich auch eine nennenswerte Alternative zu sein. Also Ransford Königsdörfer und Davy Selke müssen das von Anfang an richten und müssen eigentlich auch ihre Mannschaft immer in Führung schießen, bevor sie ausgewechselt werden, weil sie nicht so richtig mehr ersetzt werden können. Das ist jetzt die Situation, die man hat. Die guckt man sich bis zum Winter an und wenn das nicht aufgeht, dann wird man auf jeden Fall noch einen neuen Stürmer verpflichten.
Und wie schnell es dann auch beim HSV und im Fußball insgesamt geht, sieht man auch gerade wie an Noah Katterbach zum Beispiel. Der war vor ein paar Wochen eigentlich völlig weg vom Fenster, wurde spekuliert, ob er überhaupt es in den Kader schafft. Dann stand er plötzlich in der Startelf gegen Paderborn, hat es gut gemacht, hat es in Düsseldorf auch sehr gut gemacht. Und jetzt ist er richtig explodiert. Also dieses Tor, Wahnsinn, oder? Ich glaube, wir saßen beide oben auf der Tribüne, haben uns kurz ungläubig angeguckt, als er da plötzlich lossportete, dann noch den Übersteiger macht und mit seinem schwächeren Rechten den Ball da oben in die Ecke legt.
Also bei dem Mopo-Reporter neben uns war ich mir nicht sicher, ob sie jetzt direkt auf den Platz springen und ihn umarmen. An dieser Stelle lieben Gruß an Simon Brasch und Tim Meinke. Aber ja, natürlich, sein Weg zeigt, wie schnell es beim HSV gehen kann. Der Kader ist breit genug besetzt. Jeder bekommt unter Steffen Baumgart die Möglichkeit zu spielen. Zumindest hat man diesen Eindruck. Er wechselt viel. Spiel, meistens fünfmal, fängt ab der 60. an, sodass die Anwechselspieler auch auf ihre Einsatzzeit kommen. Er rotiert viel, was die Kaderposition betrifft. Ein Lukas Poreba zum Beispiel wird aktuell wieder eingewechselt, der war auch eine Zeit lang gar nicht nominiert. Also er zeigt dann auch immer wieder, William Mickelbrons hieß übrigens auch so ein Beispiel, der jetzt zwei Kurzeinsätze in Folge hat. Der Trainer zeigt da immer wieder auch, dass Trainingsfleiß belohnt wird und signalisiert damit auch, bietet mir eure Leistung an und dann belohne ich euch auch dafür. Und das ist auch, denke ich, ein ganz guter Weg, um diese durchaus schwierige Moderation des breiten Kaders hinzubekommen.
Ja, hat mir tatsächlich auch gut gefallen, was Steffen Baumgart da gesagt hat zum Fall Noah Katterbach. Also da gab es ja die Vorgeschichte in Köln, dass er quasi vor ihm geflüchtet ist, weil er nicht zum Einsatz kam und Steffen Baumgart ihm da jetzt auch nicht den Weg versperrt hat und dann kam Katterbach zum HSV mit der festen Verpflichtung im Winter und ein paar Wochen später kam dann Steffen Baumgart. Ich glaube, da hat er sich auch mal kurz umgedreht und gedacht, was ist denn jetzt hier los? Und dann hat man ja auch gesehen, ein halbes Jahr hat er kaum gespielt und man dachte schon, okay, Steffen Baumgart hat einfach wenig Verwendung für ihn, ist vielleicht nicht sein Typ und jetzt plötzlich mit den Trainingsleistungen sagt dann auch Steffen Baumgart, okay, dann ja, ist es so, dann gebe ich dir die Chance und holt ihn da aus dieser Schublade raus, wie er es selbst gesagt hat. Und ja, also vieles positiv gerade beim HSV. Nur ein Verlierer gab es am Wochenende, Sebastian Schonlau, du hast es schon angesprochen, rote Karte. Der zweite Platzverweis jetzt schon in dieser Saison, zwei Spiele Sperre. Und natürlich kommt dann irgendwann die Frage, muss er jetzt dann vielleicht, wenn er zurückkommt, auch um seinen Platz zittern? Ich glaube, das hat jetzt dann auch viel damit zu tun, wie es Luca, hast du gesagt, ne? Luca Perrin als Vertreter macht.
Also ich nenne ihn auf jeden Fall so.
Ich muss mich noch dran gewöhnen. Du hast tatsächlich heute einen Termin mit ihm gehabt im Volksparkstadion. Das werden wir dann im Laufe der Woche noch im Abendblatt lesen. Was für einen Eindruck hat er auf dich gemacht?
Er ist ein wirklich sehr herzlicher und sehr freundlicher Mensch, sehr offen auch, hat wirklich Lust gehabt, auch was zu erzählen. Ich erinnere mich an eine Frage, da war er schon mit sich selbst unzufrieden, dass er nach zwei Sätzen die Frage bereits beantwortet hatte und bat mich darum, noch nicht die Anschlussfrage zu stellen, sondern dass er nochmal kurz nachdenken kann, was er noch Schlaues von sich geben kann. Das habe ich so in der Form auch noch nicht so häufig erlebt. Also er wirkt wirklich wie ein sehr freundlicher Zeitgenosse, der, glaube ich, auch für die Stimmung in der Kabine wichtig sein kann und jetzt auch sein wird. Denn wer spielt, der hat maßgeblich auch mehr Einfluss auf die Kabine. Und ich glaube, dass er auch sportlich den HSV voranbringen kann. Man konnte es schon ein bisschen sehen gegen Magdeburg. In der Luft räumt er, glaube ich, so ziemlich alles ab. Bringt ja auch vom Körper her ziemlich viel Wucht mit. Er sollte möglicherweise nicht in jedes Laufduell da hinten verwickelt werden, würde ich schon mal vorsichtig prognostizieren. Aber in Sachen Zweikampfstärke, glaube ich, ist er ja einer der Besten.
Ja, schnelle Innenverteidiger hat der SV jetzt auch nicht allzu viele, also das ist mit Sicherheit auch die Schwachstelle von Sebastian Schonlau. Ja, gerade technisch eigentlich solche Fehler wie jetzt am Wochenende passieren ihm eigentlich nicht, von daher natürlich noch doppelt unglücklich für ihn. Ja, Luca Perrin, da fällt mir jetzt noch so ein, wenn man ihn so beobachtet, auch im Training, auf Fotos, man hat schon das Gefühl, dass er sich hier sehr schnell integriert hat in die Mannschaft, ne? Ein sehr positiver Typ. Ich glaube, nach dem Tor in Kaiserslautern, als Davy Selke da kurz vor Schluss das 2:2 macht, war er der Erste, der da in seinen Armen lag. Also ein sehr, sehr positiv verrückter Typ. War das jetzt so auch dein Eindruck im Interview?
Ja, er hat auch bestätigt, dass er zu Davy Selke eine besondere Beziehung hat und er findet Selke total crazy. Und er hat auch den Eindruck, dass beide vom Kopf her total gleich ticken. Mit anderen Worten, er bezeichnet sich selbst auch als ziemlich verrückt. Sie haben offenbar einen ähnlichen Humor. Und ja, auch mit Jean-Luc Dompé und William Mickelbrons hieß natürlich die French Connection beim HSV, harmoniert er sehr gut. Dompé hat ihm auch am Anfang immer ein bisschen unterstützt, auch abseits des Trainings, abseits des Volksparks, hat ihm mal ein paar Restaurants in Hamburg gezeigt und ihn ein bisschen rumgeführt. Also ich denke, er wird sich hier gut einleben in Hamburg.
Sorry für die Hintergrundgeräusche, das Aufploppen hier. Ich wollte gerade mal hier einen O-Ton öffnen, nämlich den von Steffen Baumgart. Den haben wir heute, oder ihr besser gesagt, nach dem Training auch angesprochen auf Luca Perrin. Und ja, hören wir doch mal rein, was er zu ihm und zu seinem Einsatz am Wochenende gesagt hat.
Na, erstmal ist es ein sehr erfahrener Spieler, ne? Also hat er jetzt nicht gegen irgendwelche Mickey-Mäuse gespielt in seiner Liga, ne? Also der wird schon wissen, worum es geht. Muss man ja auch sagen, hat sich sehr, sehr gut in die Mannschaft integriert. Aber am Ende wissen wir, was in Elversberg auf uns zukommt. Eine spielstarke Mannschaft, eine Mannschaft, die wir schon dann gucken müssen, dass wir auch unsere Stärken ins Spiel bringen. Und deswegen gucken wir mal, dass er dann die Woche gut trainiert und dann sehen wir Samstag.
Also, er hat in der französischen Liga nicht nur gegen Mickey Mäuse gespielt, klassischer Steffen Baumgart-Spruch, und recht hat er. Ich glaube, wer in der ersten Liga in Frankreich gespielt hat und auch viele Spiele gemacht hat, der sollte in der Lage sein, ohne despektierlich zu klingen, dann in der zweiten Liga in Elversberg auch einen guten Eindruck zu machen. Also was erwartest du von ihm jetzt am Wochenende?
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er die Position im Zentrum der Abwehrkette einnimmt und dann auch direkt die Abwehrchefrolle ausfüllt. Und ich erwarte schon von ihm, dass er ein Spiel von hinten lenken kann, dass er Kommandos geben kann. Ich weiß auch, dass er bestimmte Worte auf Deutsch schon formulieren kann, wie zum Beispiel Absatz oder langer Ball. Also da weiß er schon, sich zu behelfen, dann auch mit seinen Mitspielern zu kommunizieren. Englisch spricht er natürlich auch. Und ich denke, dass er den HSV sportlich wirklich voranbringen kann. Aber er muss jetzt natürlich auch seine Chance nutzen, ist ganz klar, gerade die nächsten zwei Spiele, um sich dann auch festzuspielen.
Klar, und dann wird die Situation mit Sicherheit neu bewertet, was auch Sebastian Schonlau angeht. Also ich glaube, da muss jetzt schon viel passieren, dass Steffen Baumgart ihm dann tatsächlich das Vertrauen entzieht. Also er ist als Kapitän halt einfach gesetzt. Und gerade für den Spielaufbau finde ich immer noch wichtig, auch wenn er jetzt mal ein, zwei Fehler gemacht hat. Aber ich denke, das sollte man einem Spieler dann auch mal zugutehalten, dass das einfach mal passieren kann. Es war jetzt keine gute Phase von Sebastian Schonlau, aber er ist und bleibt natürlich ein wichtiger Spieler. Und so allzu viel große Gründe für Veränderungen gibt es jetzt auch eigentlich nicht. Ich würde jetzt vielleicht sagen, so im zentralen Mittelfeld, Marco Richter, da könnte man nochmal überlegen. Ich finde, er hat jetzt auch ein besseres Spiel gemacht als vorher, trotzdem immer noch so ein bisschen unglücklich in manchen Entscheidungen, hat natürlich dann auch Abschlusspech, also der Pfostenschuss, wenn der reingeht, dann ist das vielleicht für ihn auch so der Knotenlöser. Trotzdem mit den Alternativen Karabetz und Ferrei muss auch Marco Richter gucken, dass er jetzt dann langsam ja auch konstant Leistungen bringt, oder?
Ja, die ganze Position ist schon sehr kurios. Wahrscheinlich gibt es nirgendwo so viel Gerangel wie auf der 10 beim HSV. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass man eigentlich jedes Spiel wechseln könnte, weil derjenige, der von Anfang an spielen durfte, nicht wirklich überzeugt hat. Das trifft jetzt auch zweimal in Folge auf Marco Richter zu. Auf der anderen Seite, Ferrei und Karabetz haben auch noch Luft nach oben, wenn man sie an ihren bisherigen Auftritten in dieser Spielzeit misst. Trotzdem ist da auf jeden Fall denkbar, dass, sagen wir mal, zumindest Karabetz da vielleicht wieder mal eine Chance von Anfang an bekommt. Was mich an Richter ein bisschen wundert, ihn hat ja in Augsburg und bei Hertha haben ihn ja seine Distanzschüsse ausgezeichnet. Also diese Schusstechnik bringt aus meiner Sicht auch kein anderer im Kader mit, in der Lage zu sein, aus 25 Metern den Ball in den Winkel zu knallen. Und vom Gefühl her nutzt er diese Stärke beim HSV gar nicht. Ich weiß nicht, ob er Schussverbot aus der Distanz hat, aber all seine Abschlussaktionen finden ja alle im 16er statt. Komischerweise sieht er dort schlechter aus, als wenn er es von weiter weg versucht. Also vielleicht muss man ihm da auch mal wieder mehr Mut zusprechen, dass er es auch gerne, wie bei Hertha, wie bei Augsburg, aus der Distanz versuchen darf.
Ja, also vielleicht dann am Samstag in Elversberg oder dann auch am Mittwoch im Pokal in Freiburg, also jetzt Doppelpack, zwei lange Auswärtsreisen für den HSV. Da stellt sich natürlich auch die Frage, ob dann Baumgart rotieren wird. Ich glaube, diese Frage war auch vor dem ersten Spieltag schon gestellt und da hat er dann sich selbst erinnert an seine Zeit in Köln gegen den HSV, als er mal mit Köln im Achtelfinale damals rausgeflogen ist, wo er sehr, sehr viel verändert hat. Trotzdem, es gibt diesen breiten Kader, es ist jetzt eine hohe Belastung mit zwei langen Auswärtsreisen, kann man sich schon gut vorstellen, dass er dann den einen oder anderen Spieler mal wechseln wird, oder?
Ja, definitiv, dafür hat er den breiten Kader, aber die Achse wird zusammenbleiben, denke ich, und gerade ein Spieler wie Daniel Elfadli zum Beispiel wird in der Elf bleiben, da würde ich mich jetzt mal festlegen.
Ja, aber es gibt natürlich viele Spieler wie zum Beispiel Emir Sahiti fällt mir da ein, oder so ein Mikkel Bronsis, vielleicht gibt er dem auch mal eine Chance, ich glaube, ja. Oder Emanuel Ferrei natürlich auch, der Schad mit den Hufen, war natürlich jetzt auch auf einer langen Reise, war etwas klar, dass er dann auch gegen Magdeburg jetzt nicht in der Startelf stehen wird. Und Reise ist ein gutes Stichwort für unseren Gast, den wir jetzt gleich dazu schalten. Und zwar ist er ein HSV-Fan und er wird beide Auswärtsreisen in der kommenden Woche absolvieren, also erst 670 Kilometer nach Elversberg und dann am Mittwoch 860 Kilometer nach Freiburg. Ja, jetzt ist er uns zugeschaltet. Wir begrüßen Ole Gröner aus Uetersen. Moin, Ole.
Moin. Gruß in die Runde.
Ja, vielen Dank, dass du dabei bist, dass wir dich noch kurzfristig auch gefunden haben mit einem Aufruf auf einer Facebook-Seite. Ja, so schnell kann es gehen. Und erzähl doch mal kurz, du bist Allesfahrer oder welche Auswärtsfahrten tust du dir normalerweise an in so einer HSV-Saison?
Ja, Allesfahrer ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Da haben andere deutlich mehr Kilometer vor sich pro Saison. Aber ich würde mich als Vielfahrer bezeichnen. Ich mache eigentlich alle Heimspiele. und mit der Dauerkarte und auswärts eigentlich zumindest so 10 bis 12 Spiele pro Saison. Versucht dabei auch schon die weiteren Spiele mitzunehmen, macht das aber meistens dann auch über einen Wochenendtrip irgendwie, weil man dann doch ja auch mal ein paar Städte sieht, die man vielleicht sonst nicht anreisen würde. Also ich wäre vorher wahrscheinlich nie nach Regensburg gefahren, aber mit dem HSV-Spiel kann man das ja wunderschön verbinden und sich da auch mal die Altstadt angucken.
Du hast ja deinen Platz im Volksparkstadion an einer relativ prominenten Stelle, zumindest das Banner eures Fanclubs, wie du uns gerade eben im Vorgespräch schon verraten hast. Klär doch einmal unsere Hörer auf, wo du dich dort immer aufhältst und ja, wo ihr zu sehen seid.
Ja, also wir sind der Fanclub OFC jenseits vom Tresen. Sind im Hamburger Speckgürtel alle zu Hause eigentlich, so rund um den Nordwesten vom Stadion verteilt quasi, außerhalb von Hamburg. Sind 30 Mitglieder und haben uns jetzt einen Banner auch dann aufgehängt, was bei Heimspielen dann über 22b quasi zu finden ist, da wo früher die Bundesliga-Uhr hing. Da hängt unser Banner jetzt eigentlich immer bei den Heimspielen und ja. Auswärts haben wir auch ein kleines Banner, was dann etwas ironisch meint, wir fahren nach Hause, ihr müsst hier wohnen. Das hängt dann, wenn wir auswärts fahren, dann auch gerne auf dem Gästeblock.
Ja, und das hängt dann am Samstag in Elversberg, da seid ihr alle mit dabei.
Genau, wir fahren am Samstag nach Elversberg runter, beziehungsweise Freitag fahren wir schon mal bis Frankfurt und teilen uns dann die Anfahrt ein bisschen auf. Samstag dann den letzten Rest nach Elversberg. Und ja, klar, wenn Platz ist, das ist ja heutzutage auch nicht ganz so einfach bei den vielen Massen, die der HSV auswärts immer mitnimmt, dann wollen wir natürlich auch versuchen, unser Banner dort mit zu präsentieren und mit aufzudecken, genau.
Ja, und du bist nicht nur in Elversberg mit deinen Kollegen, sondern dann auch am Mittwoch schon wieder in Freiburg. Also es sind ja wirklich zwei sehr, sehr aufwendige Auswärtsfahrten. Wie machst du das? Bleibst du dann gleich im Süden? Oder kommt ihr nochmal zurück?
Ja, tatsächlich ist die Arbeit dann ja doch auch immer noch der wesentliche Faktor, der einem die Auswärtsfahrten ermöglichen kann erst. Dementsprechend geht es dann Samstag nach dem Spiel nochmal wieder zurück und wir fliegen dann tatsächlich Dienstagabend nach Basel runter und von da aus dann rüber nach Freiburg, um dann Mittwoch das Spiel zu gucken. Und Donnerstag haben wir dann Gott sei Dank ja den Feiertag hier im Norden und dann fahren wir Donnerstag ganz gemütlich mit der Bahn zurück. Weil bei den Entfernungen, das mit dem Auto abzureißen, ist dann in meiner Altersklasse nachher irgendwo bei 40, da habe ich dann auch keinen Bock mehr drauf, da 700 Kilometer an einem Tag hin und zurück zu fahren ist. Ja, das sind jetzt tatsächlich ja im letzten Jahresdrittel auch die weitesten Auswärtsspiele, hatte ich mir nochmal rausgesucht. Also nach Freiburg knapp 800 Kilometer Anfahrt, Elversberg 700 und dann kurz vor Weihnachten kommt ja nochmal Ulm. Ulm steht mir auch noch in der Stadionliste, von daher, das sind auch nochmal 750 Kilometer. Ja, da kommt noch einiges zusammen.
Ja, ordentliches Pensum, das du da abgrast in wenigen Tagen. Ich war vergangene Saison auch in Elversberg und kann mich auch daran erinnern, dass von Hamburg aus die Anfahrt wirklich ja nicht unbedingt die einfachste ist. Es gibt keine vernünftige Zugverbindung und es ist wirklich nicht so einfach, dahin zu kommen. Aber das sind letztlich auch Erfahrungen, von denen man dann auch berichtet und die man im Hinterkopf behält. Von daher,
ja, absolut.
Glaube ich, werdet ihr auf jeden Fall viel Spaß haben. Mit wie vielen Leuten bist du dann unterwegs?
Jetzt fahren wir tatsächlich zu fünft. Wir sind bei uns im Club sind wir 30 Leute insgesamt. Davon würde ich sagen, sind so 10, die regelmäßig dann auch auswärts fahren. Und jetzt fahren wir aber zu fünft. Das Problem ist heutzutage ja tatsächlich einfach, dass die Nachfrage nach Auswärtskarten beim HSV so groß ist, dass es wirklich schwierig ist, sich überhaupt mit einer gewissen Anzahl an Karten irgendwie einzudecken. Und jetzt haben wir auch glücklicherweise insgesamt 5 Karten zusammengeklaubt bekommen und können dann mit einer Autobesatzung fahren, genau.
Man muss eigentlich mittlerweile Mitglied eines offiziellen Fanclubs sein, um ein Auswärtsticket zu ergattern, oder? Wenn ich da kurz einscheren darf.
Ja, selbst das bringt dir ja nichts, weil gerade bei den ganzen kleineren Stadien, wie jetzt auch in Elversberg, gibt es halt auch für UFCs kein Vorkaufsrecht. Und das letzte Mal Vorkaufsrecht war jetzt gerade in Düsseldorf. Da hatten wir auch Glück und hatten dann 4 Karten zugelost bekommen vom HSV. Aber für die ganzen kleineren Stadien bringt dir das Privileg des UFC dann in dem Moment auch gar nichts, sondern da man muss Mitglied sein, um überhaupt in die Verlosung zu kommen, klar. Aber der UFC bringt dir tatsächlich auch nur bei den größeren Stadien was, also so Berlin oder Köln zum Beispiel, Lautern, wo es ein gewisses Gästekontingent gibt, wo man sich dann als UFC bewerben kann. Aber bei den ganzen kleinen Stadien gibt es eben einfach keinen Vorverkauf und ich glaube, da ist rechtzeitiges Erscheinen am Vorverkaufstag im Online-Shop nötig oder eben dann versuchen, auf dem zweiten Markt irgendwie dann jetzt vorm Spiel noch was zu werden.
Ja. Klar, Elversberg, kleines Stadion. Stefan, du warst letztes Jahr da. Hast du im Kopf, wie viele Zuschauer da reinpassen?
Oh, ich meine, irgendwas zwischen 10 und 13.000, kommt das ungefähr hin? 11.000 oder sowas?
Würde ich jetzt auch vermuten, ja, so ungefähr. Ja,
ich bin auch bei knapp 15 irgendwie durch den Umbau jetzt. Ja. Irgendwas zwischen 12 und 15.
Stimmt, die bauen ja noch um. Wie war das zu deiner Zeit, Stefan, vor einem Jahr? Ich glaube, HSV hat da 2-1 verloren.
Genau, Elversberg hat auf jeden Fall einen sehr guten Ball gespielt. Von dem Stadionumbau habe ich damals noch nichts wirklich mitbekommen. Aber auf jeden Fall eine Mannschaft, die dem HSV wehtun kann. Es war auch eine ordentliche Stimmung. Also der Eindruck täuscht möglicherweise, wenn man nur die nackte Zuschauerzahl sieht. Also es kann durchaus ein Hexenkessel werden. Und Paul Wanner, der aktuell in der Bundesliga groß aufdribbelt, hat auch schon gegen den HSV sehr gut performt.
Ich erinnere mich, ich glaube, war das 0-1, hat sich Kadunic irgendwie gestolpert und dann vorher noch ein Abseitstor durch Dompe oder nee, Quatsch, da war vorher ein Foulspiel, ne, von Reis. Genau. Also da kam viel zusammen, ist viel gegen den HSV gelaufen.
Aber also dieses Abseitstor von Glatzel, was...
Stimmt, das kam dann auch noch dazu, genau, das war glaube ich ganz früh sogar.
Ja. Wo keine Kameraeinstellung wirklich sagen konnte, ob es Abseits war oder nicht. Sonst wären wir in Führung gegangen.
Ja. Erzähl doch mal kurz, Ole, ihr seid viel unterwegs. Wie viele Stadien hast du jetzt schon abgegrast in der zweiten Liga? Wahrscheinlich schon bis auf Elversberg, schätze ich mal, und Ulm, die jetzt dazugekommen sind. Alles mitgemacht, oder?
Tatsächlich, in der zweiten Liga fehlt mir Ulm und Elversberg. In der ersten Liga tatsächlich nur noch Freiburg. Deswegen freue ich mich so, dass das nächste Woche klappt mit dem Pokalspiel in Freiburg. Dann habe ich die erste Liga dann auch komplett.
Ja. Okay, und in Europapokalzeiten, die sind ja jetzt schon ein paar Jahre her, warst du da auch schon mit unterwegs?
This election night, C-SPAN delivers something different. Not just the presidential race, but the state races that will decide the balance of power in Congress. Follow C-SPAN Tuesday, November 5th on TV, online or on the free C-SPAN Now video app.
Ja, so wie das die Zeit damals zugelassen hat. Damals war ich gerade so in der Ausbildung und Übergang der Ausbildung und Start ins Berufsleben. Da war das finanziell gar nicht so einfach, aber tatsächlich so die Saison 2009, 2010, wo wir dann die ganzen Benelux-Länder hatten, da habe ich dann eigentlich in der K.O.-Phase jedes Spiel auswärts dann auch mitgenommen bis nach Fulham, was dann ja das letzte internationale Spiel des HSV war, leider. Inzwischen schon 14 Jahre her, da kann ich nicht mehr nachdenken.
Auch das letzte Bundesligaspiel in Freiburg liegt jetzt auch schon ein paar Jahre zurück. Ich habe eben nochmal geguckt, 2017. Und als ich das 0-0 gesehen habe, das Ergebnis, fiel es mir auch wieder ein. Damals mit Markus Gisdol noch, kurz vor der Winterpause. Damals Matthias Sammer als Eurosport-Experte hatte da nochmal ein paar Worte dazu zu sagen. Ein typischer Sammer sagte sowas wie, die Hamburger sollen denen doch den Antrag stellen, ohne den Ball zu spielen. Sagte dann, eine Mannschaft, die hier so auftritt, das ist für mich, für die Bundesliga zu wenig. Und ja, er sollte recht behalten, am Ende der Saison war es dann ja auch zu wenig für die Bundesliga. Ja, aber damals noch im alten Freiburger Stadion, auch eine schöne, ein schönes altes Stadion. Mittlerweile spielt Freiburg ja im Europapark, heißt er glaube ich, ne? Ja. So diese Zeit in der Bundesliga, vermisst du sie? Oder ja, wie sieht's aus? Kannst du mit der zweiten Liga ganz gut leben?
Ja, macht man sich ja gar nicht so viele Freunde, wenn man sagt, man hat sich mit der zweiten Liga arrangiert. Aber wenn ich mir angucke, wen wir in der zweiten Liga eben als Gegner heutzutage haben, macht es schon mehr Spaß in der zweiten Liga dann sowohl zu Hause als auch auswärts. Also wenn jetzt jemand wie Köln zu Besuch kommt oder wir nach Köln fahren dürfen, nach Berlin ist immer eine Reise ins Olympiastadion, Lautern, Betzenberg, Schalke jetzt aktuell diese Saison, auch Nürnberg ist zumindest auch bei den Auswärtsspielen immer gut vertreten, zahlenmäßig. Und wenn ich das dann vergleiche in der ersten Liga, gut, jetzt hast du den Stadtteilverein, der da hochgegangen ist, aber Mannschaften wie Kiel oder Heidenheim, sorry, die vermisse ich einfach nicht. Also nach Kiel fahren macht keinen Spaß, die sind immer unangenehm.
Heidenheim hat jetzt auch selten Spaß gemacht, die Reise, zumindest sportlich.
Ja, richtig. Und die bringen ja aber auch nichts an Gästefans mit. Also das ist ja auch keine Atmosphäre dann dafür, dass es ein Erstligaspiel ist. Und sorry, jemand wie Wolfsburg oder Hoffenheim, braucht man sich auch nicht schön reden, dass das da irgendwie stimmungsvolle Spiele wären. So von daher. Natürlich finanziell und prestigeträchtig wäre die erste Liga schön und auch dort die Möglichkeit zu haben, vielleicht irgendwann perspektivisch dann auch wieder in Richtung Europa zu gucken. Ich meine, Heidenheim und Union Berlin haben es vorgemacht, was gehen kann, auch relativ kurzfristig, wenn man aufgestiegen ist. Aber tendenziell, so hat man sich jetzt schon das relativ gemütlich gemacht und es ist ja nun mal einfach so, dass, ja klar, das letzte Saisondrittel ging für uns immer beschissen aus. Die letzten Jahre, aber trotzdem, erstmal hat ja trotzdem Spaß gemacht, die Saison über den HSV zu verfolgen und den Großteil hat man ja erfolgreich auch gestaltet.
Ist das auch der Grund, was denkst du, warum das HSV-Stadion auch jetzt im siebten Jahr zweite Liga immer ausverkauft ist? Also man denkt ja immer, irgendwann laufen die Fans weg, aber im Gegenteil, es werden immer mehr. Der Run auf die Karten wird immer höher. Ja, jetzt gerade wieder 57.000 gegen Magdeburg. Klar, die bringen natürlich dann auch viele Zuschauer mit. Aber ja, ist das so deine Erklärung, warum die Leute dann auch Bock haben auf zweite Liga?
Ja klar, also wenn du zu Hause erfolgreich spielst und auch relativ attraktiven Fußball spielst, hast du natürlich immer mal deine Spiele dazwischen gehabt, wo du dann hinterher gedacht hast, oh Gott, was war das? Aber insgesamt ist es ja, über die Gesamtlaufzeit gesehen, ist es ja relativ attraktiver Fußball, den wir auch da geboten haben. Und natürlich ist es dann attraktiv, auch ins Stadion zu gehen und sich die Spiele anzugucken. Und ich glaube auch, dass der HSV marketingtechnisch sehr stark aufgebaut hat und dass er eben auch geschafft hat, eine Identität zu schaffen, mit den Fans und für die Fans, ja, mit der die Stadt sich auch identifiziert dann einfach und ja, das sorgt einfach auch nochmal dafür, dass man Bock hat, ins Stadion zu gehen und
ja, vielleicht gelingt es ja den Fans auch, den HSV zum Aufstieg in die Bundesliga zu tragen. Wie groß ist deine Hoffnung, dass das Duell gegen Freiburg nächste Saison nicht nur im Pokal stattfinden kann, sondern auch in der Liga?
Ja, ich glaube, dieses Jahr sind wir fällig. Also tatsächlich jetzt das kommende Spiel gegen Elversberg ist so eins dieser Schlüsselspiele, glaube ich, wo wir letzte Saison die Punkte haben liegen lassen. Und jetzt haben wir gegen Düsseldorf und Magdeburg, was so die 6-Punkte-Spiele waren, haben wir jetzt gewonnen, wo ich fairerweise vorsichtig optimistisch vorher war und jetzt haben wir sie deutlich gewonnen, haben die vermeintlichen Pflichtaufgaben zu Hause gegen Münster und Regensburg souverän gemeistert. Und von daher ist jetzt das kommende Spiel gegen Elversberg ist eigentlich so eins der Schlüsselspiele für mich, wenn wir das gewinnen und wenn es nur dreckig gewonnen wird, aber wenn wir das gewinnen, dann glaube ich schon, kann Baumgart zeigen, dass er da die Mannschaft auch entsprechend eingestellt hat für das große Ziel am Ende der Saison.
Ja, und dass der HSV dreckig gewinnen kann, hat er jetzt gerade gezeigt gegen Magdeburg, auch wenn es eine Halbzeit auch wirklich schön war, aber die zweite Halbzeit war es dann wirklich auch ein leidenschaftlicher Sieg, natürlich auch dann getragen von den Fans. Und ja, du hast es auch eben schon gesagt, ich glaube, letztes Jahr war es ähnlich, ein guter Saisonstart und dann ging es nach Elversberg auch so zu einem ähnlichen Zeitpunkt, ein bisschen früher, Anfang Oktober war das, glaube ich. Dann gab es die erste Niederlage dann in Osnabrück, genau gleich die nächste gegen den zweiten Aufsteiger. Und dann waren das die Punkte, die am Ende gefehlt haben. Also schauen wir mal, ob es dann in diesem Jahr besser läuft. Stichwort Freiburg, Stefan, du bist ja am Mittwoch dann dabei. Wie kommst du da eigentlich hin?
Wie immer nicht mit dem Flugzeug, sondern auch in Freiburg werde ich mit der Bahn anreisen. Also zumindest habe ich das vor. Ob die Bahn mich rechtzeitig zum Spiel bringt, ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Dann werde ich in Ruhe auf dem Hotelzimmer meine Texte schreiben und dann am nächsten Morgen am Feiertag ganz gemütlich wieder zurückfahren und weiter im Zug ausarbeiten.
Ja, sehr schön. Dann seht ihr euch ja vielleicht im Stadion. Wir uns vielleicht am Samstag, Ole, ich bin auch in Elversberg dabei. Ich muss gestehen, ich fliege auch tatsächlich am Spieltag nach Frankfurt. Anders ging es auch wirklich hier gar nicht. Ich wollte jetzt auch nicht um 2 Uhr nachts dann irgendwie in die Bahn steigen und dann mit dem Mietwagen nach Elversberg. Also eine schöne Tour. Und ja, schauen wir dann mal, wie es ausgeht. Auf jeden Fall, Ole, vielen Dank dir fürs Einschalten, fürs Zuschalten und für deine Auskünfte. Und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Dann geht es natürlich auch um das nächste Heimspiel gegen Nürnberg dann schon. Und Ole, da bist du auch wieder dabei, oder? Wahrscheinlich?
Naja, klar. Mit Dauerkarte geht man natürlich immer wieder.
Sehr schön.
Sehr gut. Wir sind auch wieder dabei. Und in diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss. Und bei uns heißt das auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschö, nur der HSV.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast. Thank you.